Wir wollen gemeinsam unsere Bibeln aufschlagen, Matthäus 24. Matthäus 24, und ich lese für uns noch einmal die Verse 32 bis 35. Es geht in diesem Text um das Adventsgleichnis, so habe ich das genannt. Es ist ein Gleichnis, das Jesus im Zusammenhang seiner Endzeitrede erzählt hat. Das ist das Gleichnis von dem Feigenbaum. Und ich lese uns ab Vers 32 bis Vers 35. Jesus selbst sagt seinen Jüngern, nachdem er ihnen diese Dinge erzählt hat, die sich ereignen werden kurz vor seinem Kommen. Und ich möchte uns darauf aufmerksam machen, den Text, den ich gelesen habe in der Schriftlesung, als der Engel der Maria erschienen ist. Ja, wir lesen über diese Worte hinweg, aber was hat der Engel wirklich gesagt? Der Engel hat gesagt, dass derjenige, der von Maria geboren wird, auf dem Thron Davids sitzen wird. Wo ist der Thron Davids? Ihr Lieben, wir brauchen das nicht zu vergeistlichen. Der Thron Davids war in Jerusalem. So der Hinweis des Engels ist der, dass Jesus Christus seinerzeit tatsächlich auf dem Thron Davids in Jerusalem sein wird. Er wird dort als König regieren und herrschen in dem tausendjährigen Reich. Wir müssen das nicht vergeistlichen, es ist wortwörtlich gemeint. Und die Dinge, bevor Jesus kommt, bevor Jesus seinen Thron besteigt oder diesen Thron besteigt, der ihm versprochen worden ist, im Alten Testament schon von den Propheten, durch die Propheten, durch Gott, von Gott durch die Propheten, so, ja, die Dinge, die vorher geschehen werden, damit beschäftigen wir uns eigentlich schon das ganze Jahr durch, nicht wahr? Als wir gemeinsam Daniel angeschaut haben und dann natürlich auch die Offenbarung und besonders jetzt in der Adventszeit. Ich lese den Text 32 bis 35. Jesus sagt an dem Feigenbaum, lernet ein Gleichnis. Wenn sein Zweig jetzt saftig wird und Blätter gewinnt, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch wenn ihr das alles seht, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. In vielen Übersetzungen wird nicht es gesagt, sondern er, dass er nahe vor der Tür ist. Und die meisten Bibelübersetzer sagen, das ist eigentlich richtig, wenn dort steht, dass er, der König, Jesus Christus, vor der Tür steht. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass dies alles geschehe. Und dann sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So, wir haben uns gefragt in den letzten paar Wochen, warum ist dieses Gleichnis so wichtig für uns als Gemeinde? Und haben festgestellt, es ist wichtig für uns als Gemeinde, weil es darüber spricht, ja, was bedeutend, was wichtig ist für uns als Nachfolger Jesu, lebend eben im Advent, in der Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi. Drei Dinge haben wir genannt. Dieses Gleichnis spricht von dem rechten Vorbereitetsein. Wann ist man richtig vorbereitet? Nur dann, wenn man sein Leben in Buße Jesus anvertraut hat. Sonst ist man nicht vorbereitet. Zweitens, es spricht über die Bedeutung der Wachsamkeit im Leben eines Christen. Drittens, es spricht über die Wichtigkeit der reinen Lehre. Und diese Wahrheiten haben wir schon angeschaut. Ich werde sie nicht noch einmal ansprechen. Heute möchte ich mit uns weiter darüber nachdenken, dass dieses Adventsgleichnis von dem Feigenbaum ganz klar von der Gefahr der Verführung auch spricht. Ich habe mal nachgeguckt, wie Verführung definiert wird als Wort. Folgendes habe ich herausgefunden. Verführung bedeutet, jemanden gewaltlos so zu manipulieren, dass er etwas tut, was er eigentlich nicht wollte oder sollte. So Verführung bedeutet, jemanden gewaltlos zu manipulieren, sodass er etwas tut, was er eigentlich nicht wollte oder sollte. Ich möchte uns auf etwas aufmerksam machen. Ja, schaut dann mal, wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, in die Verse 3 und 4 des 24. Kapitels von Matthäus. Ich lese uns diese Verse einmal, zunächst einmal Vers 3, und hört mal genau zu. Und als Jesus auf dem Ölberg saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen. So, das ist das, was vorher geschehen ist, bevor Jesus ihnen die ganzen Zeichen sagte, geschehen werden vor seinem Kommen. Das ist das, was vorher geschehen. Sie sitzen auf dem Ölberg mit der Sicht auf Jerusalem, auf den gewaltigen Tempel. Und die Jünger sprachen besonders. Und hier geht es auch darum, was Jesus vorher gesagt hat. Die Jünger haben Jesus auf den schönen Tempel hingewiesen und sagt, schau einmal, welch ein schönes Gebäude, da und so weiter. Und Jesus sagt diesen Jüngern, er sagt, von diesem Gebäude wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und das hat die Jünger überrascht. Was? Das ist ein Riesenteil, was da steht. Wieso soll kein Stein auf dem anderen bleiben? Was sagt Jesus da? So, und hier geht es weiter. Als sie nun ein bisschen Ruhe haben, sich hingesetzt haben, fragen sie ihn, sage uns, Jesus, wann wird das alles geschehen? Ja, mit dem Tempel und so weiter. Und welches wird das Zeichen seiner Zukunft, deiner Zukunft sein und das Ende dieser Welt? Ja, noch einmal. Jesus macht vorher diese kolossale, gewaltige Aussage hinweisend darauf, dass dieser schöne Tempel des Herodes, der 40 Jahre gebaut worden ist, er sagt, wird weg sein. Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und die Jünger sind geschockt. Und die können im Moment nichts sagen, sondern sie warten, bis sie dann an dem Ölberg sitzen dort und dann fragen sie erst Jesus, wann wird das sein? Und sie sind geschockt deshalb, wie gesagt, weil dieser Tempel etwas Gewaltiges, er war massiv gewesen. Ich habe mal nachgeguckt und festgestellt, dass manche der Tempelsteine, die im Tempel drin waren, sage und schreibe 13 Meter lang waren. 13 Meter lang. Ich glaube, unser Haus ist so lang. 4,5 Meter breit, 3,5 Meter hoch. Und die haben keine Kräne gehabt. Ich weiß nicht, wie die bewegt haben. Keine Ahnung. Ein solcher Stein, der ist immer noch da und der ist woanders eingebaut, der wiegt 630 Tonnen. Ja? Und das Interessante ist, dass diese Steine, die zum Tempel fertig geschnitten worden sind oder gemeißelt, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, die waren so präzise geschnitten, dass wenn sie aufeinander lagen, man konnte da kein Stück Papier durchschieben. Erstaunlich. So, der Tempel war ein gewaltiges Gebäude und die Jünger fragten sich, wer will sich die Mühe machen, ja, all diese Steine voneinander zu nehmen, voneinander zu reißen, zu verstreuen. Und wir wissen die Antwort, ja. Es gab ein großes Feuer. Das Gold, das im Tempel war, war dann eben doch in die Ritze reingekommen zwischen Steinen und die Römer, weil sie so, der Mensch ist gierig. Sie wollten den letzten Krümmel von Gold haben, haben die Steine auseinandergerissen, um an das Gold ranzukommen. Aber schaut einmal, wie Jesus antwortet auf die Frage der Jünger. Wann wird das alles geschehen? Jesus antwortet folgendermaßen. Und das ist interessant. Jesus aber antwortet und sprach zu ihnen. Seht zu, dass euch niemand verführt. Seht zu, dass euch niemand... Und wir fragen uns, was? Was ist das für eine Antwort? Die Jünger wollen wissen, wann das alles geschehen soll. Sie wollten den Zeitpunkt wissen. Und Jesus sagt, das ist nicht das Wichtigste. Ja? Das, was ihr wirklich jetzt im Moment wissen müsst, ist diese Wahrheit. Seid immer auf der Hut. Lasst euch nicht verführen. Und dann erst, ja, spricht er die Zeichen der Wiederkunft an und des Endes dieser Welt. So, er antwortet doch seinen Jüngern. Und dann sagt Jesus in unserem Gleichnis Folgendes. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, Vers 34. Und wir sehen hier ganz genau, wie die Verführung von Jesus selbst erklärt wird. Ja? Jegliches Abweichen von dem, was Jesus sagt, von dem Wort Gottes, ist eine Verführung. Was meine ich? Nun ja, ihr Lieben, wenn Jesus sagt, und er hat das gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jemand anders kommt und sagt, es gibt noch einen anderen Weg zu Gott. Es gibt noch eine andere Wahrheit, die wirklich wichtig ist, außer Jesus. Es gibt noch ein anderes Leben, das wert ist zu leben, außer mit Jesus. Das ist Verführung. Aber da ist mehr als das. Ja, da ist mehr als das und das will ich uns heute aufs Herz legen. Ich frage mich immer wieder, warum es so ist, dass die heutige Generation kaum Interesse hat an der biblischen Prophetie. Und ich spreche hier nicht von Spekulationen, die hin und her geworfen werden von manchen Lehrern, sondern grundsätzlich von der biblischen Prophetie. Wenn die Bibel es uns doch so deutlich sagt in Offenbarung 19, Vers 10, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung, der Geist der Prophetie. Automatisch wird uns klar oder soll uns klar werden, dass wann immer wir uns mit der biblischen Prophetie beschäftigen, wir beschäftigen uns mit Jesus. Und das ist wichtig. Wir werden von der biblischen oder durch die biblische Prophetie ja unterrichtet von Jesu ersten Kommen, nicht wahr? Wir werden davon unterrichtet, was Jesus tun wird in seinem Dienst. Und wir werden auch von der biblischen Prophetie darauf hingewiesen, dass Jesus wiederkommt, um sein Reich aufzurichten. Die biblische Prophetie spricht vom tausendjährigen Reich. So, wie kommt es, dass kein Interesse da ist an diesen Dingen oder kaum Interesse da ist an diesen Dingen? Und meine Antwort ist die, es ist Verführung. Es ist Verführung. Das, wovor Jesus seine Jünger seinerzeit gewarnt hat, ich würde denken, es ist eingetreten. Viele moderne Christen sind verführt. In sehr vielen modernen Gemeinden hört man heute ein besucherfreundliches, verwässertes Evangelium. Es gibt Cola Light, es gibt aber auch ein Evangelium Light. Es ist ein solches Evangelium, das alles verspricht und das nichts fordert. Es fordert nicht, dass man der Sünde absagt. Es fordert nicht, dass man in der Heiligung Jesus gegenüber lebt. Es fordert einen nicht, dass man wachsam ist dem gegenüber, was alles auf einen einströmt. Viele Christen können heute mit diesem Wort Heiligung überhaupt nichts anfangen heute in den Gemeinden. Die Devise heute lautet, ich lebe, wie ich will und Gott muss mich trotzdem segnen. So, was wissen diese Menschen von dem Kommen des Herrn Jesus und dem Gericht Gottes, von dem ja oder darüber ja das Wort Gottes spricht und lehrt, sehr oft. Ihr Lieben, das ist Verführung. Ich denke, wir leben in einem Zeitalter der Verführung. Man hat mehr Interesse an dem, was ich aus der Gemeinde herausschlagen kann, für mich selbst, das erfüllte Leben jetzt. Und man hat kein Interesse wirklich an Jesus Christus. Das Verkündigen des vollen Ratschlusses Gottes ist nicht cool genug. Und deshalb wird auch ein Drittel der Heiligen Schrift und die Prophetie ist mehr wie ein Drittel. Lehrer sagen, es sind 27%. Ich glaube das nicht. Es sind viel mehr. Es ist viel mehr in der Schrift an Prophetie zu sehen als 27%. So, was für eine Generation ist das, die in den Gemeinden heranwächst, ja? Das ist kein Wunder. Für mich ist es kein Wunder, zum Beispiel Folgendes zu lesen in dem Worte Gottes, 1. Petrus 4, Vers 17. Das Wort Gottes sagt, denn es ist Zeit, und ich gucke gerade auf die Uhr, wie lange ich Zeit habe, dass das Gericht anfange am Hause Gottes, wenn aber zuerst bei uns. So, das Haus Gottes, die Gemeinde, ja, wird gerichtet in einer bestimmten Art und Weise. Das ist der Hinweis. So, wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich von dem Evangelium Gottes nicht überzeugen lassen? Die Mehrheit der Christen heute leben nicht im Advent. Viele interessiert das Kommen des Herrn Jesus überhaupt nicht. Und ihr Lieben, das ist Verführung. Das ist Verführung. Das ist genau, wovor Jesus seine Jünger warnt und das ist eingetreten in unsere Generation. So, das Gleichnis spricht eben von der Gefahr der Verführung. Drittens, viertens spricht das Gleichnis von dem Feigenbaum über die alles entscheidende Autorität des Wortes Gottes. Vers 35, Jesus sagt, der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber sollen nicht vergehen. Und hier haben wir es wieder, ihr Lieben. Wer von uns kann so etwas von unseren Worten sagen, dass die nie vergehen werden? Was immer wir sagen, es wird nie vergehen. Können wir das von uns sagen? Können wir das von unseren Worten sagen? Wir können es nicht. Jesus kann. Warum? Weil er Gott ist. Darum. Und Jesus als Gott sagt, das, was die Wahrheit ist, das, worauf es wirklich ankommt, das ist die absolute Realität, weil er als Gott ganz genau weiß, was die Realität ist, mehr als wir. Und er weiß auch, was wirklich zählt und was wirklich wichtig ist. Es ist interessant, das habe ich selber gehört, jemand sagte sarkastisch von den fundamentalen Christen, ja, was immer das für manche Menschen bedeutet, dass die fundamentalen Christen an die folgende Dreieinigkeit glauben. Das ist einmal Gott der Vater, Gott der Sohn und die Bibel. Der Heilige Geist wird ausgelassen. Naja, ihr Lieben, es ist nicht clever, so etwas zu sagen, wenn man die Heilige Schrift kennt und sieht, was die Heilige Schrift eigentlich sagt. Wir können das Wort Gottes nicht von Jesus trennen. Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes, die Bibel ist das schriftgewordene Wort Gottes. Und deshalb sagt auch die Offenbarung 19, dass ein Name aus den 900, die Jesus in der ganzen Heiligen Schrift hat, das Wort Gottes ist. Offenbarung 19, können wir nachschlagen. Und die Tatsache ist, dass ich genau diese Stelle gestern gelesen habe, ich denke, ich werde hier langsam zur Landung ansetzen. Vom Schlafengehen habe ich diese Stelle, Offenbarung 19, gelesen und eben der Hinweis, dass der kommende Jesus, dass sein Name das Wort Gottes ist. Und ich habe diese Nacht einen Traum gehabt, einen sehr interessanten Traum. Normalerweise vergesse ich Träume, aber über diesen Traum musste ich nachdenken. Ich bin aufgewacht und dachte, warum habe ich das geträumt? Ich träumte, ich war auf einer Konferenz. Ich träume immer, ich bin irgendwo in einer Konferenz, ich weiß auch nicht warum. Und wir sind dann zu einer Halle gegangen, wo dann der Vortrag stattfinden soll. Und dann sehe ich plötzlich jemanden, der spielt mit der Bibel Fußball. Und keiner sagt was. Alle gehen an dem vorbei und der spielt mit der Bibel Fußball. Ich sag, das geht nicht. Ich muss mit dem mal reden, was er da macht. Und dieser, es war ein etwas jüngerer Mensch, er wollte nicht hören. Und das hat mich innerlich sehr, sehr bewegt. Und als ich aufgewacht bin, dann dachte ich, was bedeutet der Traum? Dann dachte ich mir, ja, das ist genau, was die Menschen heute machen. Auch die Christen machen, ja. Die kümmern sich nicht darum, was das Wort Gottes sagt. Sie haben ihre eigenen Vorstellungen, wie das Leben aussehen soll. Das Wort Gottes. Aber es war auch eine Ermahnung an mich. Auch ich muss doch das Wort Gottes sehr, sehr ernst nehmen und die Dinge, die da stehen, tatsächlich auch so weitergeben und sagen und nicht sagen, oh, das müssen wir vergeistlichen, weil es nicht verstehen kann. Von dem berühmten Afrika-Missionar David Livingstone wird gesagt, dass er, als er nach Afrika gegangen ist, 1852, er hat einen ganzen Stapel Bücher mitgebracht nach Afrika. Na, er wusste, in Afrika gibt es keine Bücher. Ich muss Bücher haben, wenn ich einen Dienst machen will unter den Afrikanern. Und die Bücher, die er mitgebracht hat, die haben ungefähr 92 Kilogramm gewogen. Ja? Und weil er quer durch Afrika gereist ist, mussten dann seine Träger diese Last schleppen. Nach 400 Kilometern hat er gemerkt, das geht nicht. Das ist ein zu großer Ballast. So, die Hälfte der Bücher ist in den Dschungel geworfen worden, er ist weitergegangen. Und dann hat er immer gemerkt, es ist immer noch zu viel und immer mehr Bücher wurden zurückgelassen, ja, bis ein einziges Buch zurückgeblieben ist. Und das war die Bibel. Und so hat er seinen Dienst angefangen unter den Afrikanern. So, wie kommt es, dass die Christen heute das nicht mehr wissen, wie bedeutend das Wort Gottes ist? Ich denke, das ist eine Mitschuld der Prediger. Ja? Sie erzählen alles Mögliche, schöne Geschichten, Witzchen, ja, man lacht darüber. Sie erzählen, wie man das Leben richtig leben soll, wie man dies und jenes macht und so weiter und so weiter. Aber sie lesen nicht mehr das Wort Gottes. Sie weisen nicht mehr auf die Heilige Schrift. Die Ernsthaftigkeit, die fehlt oft. Und das ist eine Ermahnung an mich auch. Ich möchte uns etwas lesen, was seinerzeit Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf gedichtet hat über das Wort Gottes, und dann will ich auch mit dieser Herausforderung die Predigt heute Morgen abschließen. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe, also allem, was es gibt, und dem größten Reichtum für, er zieht das Wort Gottes vor all den Diamanten, was immer. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist's nichts um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Ihr Lieben, das Wort Gottes, das ist wichtig. Das ist wichtig. Luther sagte seiner Zeit, wo Gottes Wort nicht mehr gepredigt wird, wird das Volk wild. Und genau das sehen wir in unserer Gesellschaft. Genau das sehen wir aber auch in der modernen Gemeinde heute. Wo das Wort Gottes nicht mehr gepredigt wird, wird das Volk wild. Und hier ist die Herausforderung für uns nach dieser Predigt. Nehmen wir das Wort Gottes ernst. Jesus sagt, die Welt wird vergehen, so wie sie jetzt kennt. Sie wird vergehen. Jesus sagt, meine Worte werden nicht vergehen. So bedeutend, so wichtig ist sein Wort. Amen.